Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Preis den Herrn. Stürzen wir uns gleich in das Wort Gottes. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Vor kurzem habe ich eine Predigt gehört und darüber gestaunt, wie stark dort die Meinung vertreten wurde, dass man das Gesetz halten und zum Gesetz zurückkehren soll. Diese Leute hatten nicht verstanden, warum Gott das Gesetz gegeben hat. Ich bin für das Gesetz, aus dem Grund, aus dem Gott es gegeben hat, okay? Aber Gott hat das Gesetz nicht gegeben, damit jemand dadurch gerecht wird. Er hat es gegeben, damit jeder schuldig wird. Und ich denke manchmal, dass wir vergessen, dass das Gesetz durch Mose gegeben wurde, aber Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus gekommen sind. Mose war ein Diener im Haus Gottes. Aber Jesus ist der Sohn Gottes. Und in der Bibel steht, dass Jesus selbst sagte, der Knecht bleibt nicht ewig, aber der Sohn bleibt ewig. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und trotzdem achten wir manchmal die Gnade, den Sohn, geringer als den Knecht, Mose. Als Jesus als Baby von seinen Eltern in den Tempel gebracht wurde, war dort ein alter Mann, ein Prophet, der Simeon hieß. Und sein Name Simeon bedeutet Hören, auf Hebräisch Schema. Wenn Sie einen Juden fragen, was Schema heißt, wird er Ihnen sagen, höre Israel, Schema Israel. Unser Herr ist ein Gott und du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. In diesem Schema steckt also das ganze Gesetz. Simeon war alt, damals war das Gesetz schon alt. Es war 1500 Jahre her, seit Mose es dem Volk Israel am Berg Sinai gebracht hatte. Und das Gesetz, Simeon steht für das Gesetz, kam in den Tempel, als der kleine Jesus mit seinen Eltern dort war. Und er segnete die Eltern, aber das Baby nicht. Warum? Weil das Niedrigere immer von dem Höheren gesegnet wird. Man kann nicht segnen, das höher steht. Er segnete also die Eltern. Und dann sagte er zu Gott, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Denn meine Augen haben, auf Hebräisch, deinen Jeschua gesehen, deine Rettung. Selbst das Gesetz sagt also, lass mich in Frieden sterben, ich habe meinen Dienst getan. Jetzt ist Jeschua gekommen und meine Augen haben deine Rettung gesehen. Wörtlich, deinen Jeschua. Und nachdem das Gesetz gegangen war, kam eine Frau namens Hannah herein. Und der Name Hannah bedeutet Gnade. Und diese Frau sagte zu allen im Tempel, seht, das ist der Junge, der die Erlösung bringen wird. Mit anderen Worten, wenn das Gesetz hinausgeht, kommt die Gnade herein, um allen zu sagen, dass er der eine ist. Gott hat das Gesetz also nicht gegeben, damit der Mensch dadurch gerechtfertigt oder gesegnet wird. Aber der Mensch bildete sich etwas auf seine eigene Leistung ein. Und das ist heute unser Problem. Selbst in den Gemeinden. Das Problem der Ich-Sucht. Das Gesetz ist eine Form von Selbstgerechtigkeit. Und Selbstgerechtigkeit ist die Mutter aller Sünden. Die schlimmste Sünde, die Sie in den Augen Gottes begehen können, ist Selbstgerechtigkeit. Sie ist die Ursache für alle unsere Sünden. Überlegen wir einmal, was war die erste Sünde des Menschen? Wurde Eva versucht, Adam umzubringen? Oder war es etwas Moralisches? Eine offensichtlich moralische Sünde. Nein, die erste Sünde, durch die alle anderen Sünden in die Welt kamen, war der Versuch des Menschen, aus eigener Kraft wie Gott zu sein. Der Mensch war bereits nach Gottes Ebenbild geschaffen worden. Allein dieser Versuch widerspricht allem, was wir Gott zufolge schon sind. Hören Sie mir zu? Der Mensch versuchte, aus eigener Kraft zu werden, was er Gott zufolge schon war. Dieser Akt der Selbstgerechtigkeit bedeutet, Gott, ich vertraue dir nicht. Ich muss selbst für mich sorgen. Ich muss selbst etwas leisten. Und weißt du was, Gott? Ich bin aus mir selbst heraus gut. Ich bin selbst gerecht. Und damit steht der Mensch immer noch vor Gott als Richter. Mit anderen Worten, wenn sie vor Gott als Richter stehen, dann sind sie erledigt. Oder? Und diese Haltung, dass sie vor Gott als Richter stehen und versuchen, aus sich selbst heraus gut und gerecht zu sein, ist ihr größtes Problem. Denn je mehr sie das versuchen, desto mehr sagen sie, ich muss vor Gott als Richter stehen. Wenn sie versuchen, aus sich selbst heraus gut oder gerecht zu sein, dann sagen sie im Grunde, ich stehe vor Gott als Richter. Aber Gott will nicht als Richter vor ihnen stehen. Er will als derjenige vor ihnen stehen, der sie rechtfertigt. Diese Lektion musste auch der gute alte Hiob lernen. Und er musste es auf die harte Tour lernen. Wir wissen, dass nicht Gott ihm all sein Leid geschickt hatte, sondern Satan. Und in Hiob 3 sagt Hiob: Das, wovor ich mich am meisten gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Wovor hatte er sich am allermeisten gefürchtet? Wenn wir zurückblättern zu Hiob 1, stellen wir fest, dass Hiob jeden Tag, jeden Morgen etwas tat. Und zwar immer wieder. Wir lesen in Kapitel 1, wenn die Tage des Festmahls seiner Kinder zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jedes von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Mit anderen Worten, Hiob ruhte nicht in dem vollbrachten Werk. Er machte sich so viele Sorgen um die Sünde und war sich der Sünde so bewusst, dass er Angst um seine Kinder hatte. Und sehen Sie, diese Selbstgerechtigkeit ist immer egozentrisch. Seine Kinder hatten vielleicht gesündigt, aber er nicht. Er opferte nicht für sich selbst. Die Angst ist nicht die tiefste Wurzel. Die tiefste Wurzel ist Verurteilung. Woran merkt man, dass man der Selbstgerechtigkeit verfallen ist, der Mutter aller Sünde? Sobald man sich verurteilt fühlt. Wenn man sich der Verurteilung bewusst ist, dann ist man der Selbstgerechtigkeit verfallen. Auf irgendeine Art, in irgendeinem Bereich ist man selbstgerecht. Und nun hat man Angst. Mit anderen Worten, ich bin sicher, dass Angst die Ursache war. Aber nicht allein Angst, sondern, was ich am meisten gefürchtet habe, es war eine große Angst. Er hatte Angst, dass seine Kinder sterben würden, weil sie gesündigt hatten. Und zwar die ganze Zeit. Sein religiöses Handeln, seine ständigen Brandopfer entsprangen nicht seinem Glauben, sondern seiner Angst. Es ist durchaus möglich, dass wir zwar unsere Sünden bekennen, aber nie erleben, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir können aus Angst religiös handeln. Sie können sogar alles Christliche, das wir machen, in Selbstgerechtigkeit verkehren. Statt in dem zu ruhen, was Christus getan hat, und sich über Gott zu freuen, der sie gerecht spricht, versuchen sie, vor Gott, dem Richter, gerecht dazustehen. Mit anderen Worten, Gott spricht uns nicht nur gerecht, er steht auch mit seiner Heiligkeit in Einklang, wenn er uns gerecht spricht. Wie kann ein heiliger Gott den armseligen, sündigen Menschen vor seinen Augen gerecht sprechen, ohne seine Heiligkeit und seine Vollkommenheit zu verraten? Die Antwort: Er hat einen Ersatz gefunden. Er selbst hat ihn gefunden. Wenn wir ihn gefunden hätten, könnte man nicht so sicher sein, oder? Aber Gott sagt: Ich habe einen Ersatz gefunden. Er hat einen Ersatz gefunden, etwas, das sein Herz zufriedenstellt: seinen eigenen Sohn. Gott hat seinen Sohn gesandt, um für unsere Sünden zu sterben. Und weil sein Sohn für unsere Sünden gestorben ist und den Preis für unsere Erlösung bezahlt hat, steht heute Gottes Gerechtigkeit auf unserer Seite. Gott hat es so eingerichtet, dass er sie nicht aus Mitleid gerecht spricht. Nein, 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 das ist nicht die Sprache der Bibel. Gott spricht sie nicht aus Barmherzigkeit gerecht. Gott ist sehr barmherzig, aber er spricht sie nicht aus Barmherzigkeit gerecht. Er spricht sie aus Gerechtigkeit gerecht. Er spricht sündige Menschen gerecht. Mit anderen Worten, wenn sie als Sünder vor Gott stehen, dann spricht er sie gerecht. Aber wenn sie als gerechter Mensch vor Gott treten, dann sind sie verloren. Das ist alles eine Form von Ich-Sucht. Und die zeigt sich entweder durch Stolz, Stolz auf unseren Namen, unsere Leistung, unsere Stellung, oder durch Selbstverachtung und Selbstmitleid. Ich bin so ein elender Wurm. Beide schauen nur auf sich selbst. Eins ist, was ich getan habe und was ich habe, und das andere ist, was ich nicht tue, was ich nicht habe. Aber es geht immer um mein elendes Ich. Was soll ich mit dem Ich tun, Pastor Prince? Gott sagt: Möchtest du ein anderes Objekt, ein neues Ich? Hier ist mein Sohn Jesus. Er ist dein neues Ich. Er ist dein neues Selbst. Von jetzt an werde ich dich richten und beurteilen und ansehen durch Jesus. Es geht nicht mehr darum, wie gut du bist, sondern wie gut er ist. Also geziemt es sich für uns, so viel über diesen wunderbaren Sohn Gottes herauszufinden, wie wir können, von dem im Buch der Weisheit gesagt wird: Ich war täglich seine Freude. Den Sohn, den Gott in diese Welt gesandt hat. das einzige Kind, das geboren wurde, um für unsere Sünden zu sterben, weil er uns so sehr liebt.
Halleluja.
Aber Pastor, wie merke ich, ob ich noch selbstgerecht bin? Wenn Sie sich verurteilt fühlen, glauben Sie mir, irgendwo auf diesem Weg, bevor Sie hier angekommen sind, haben Sie nur auf sich selbst geschaut und darauf, wie gut Sie sind. Hören Sie? Aber es geht nicht um Sie, sondern allein um ihn. Wenn Sie nach dem Gesetz leben wollen, dann müssen Sie sich an alle Gesetze halten. Sie können sich nicht heraussuchen, was Ihnen passt. Das Gesetz ist ein großes Ganzes. In 4. Mose 5 steht, und der Herr redete zu Mose, das ist das Gesetz, und sprach, gebiete den Kindern Israels, dass sie jeden Aussätzigen aus dem Lager hinausschicken und jeden, der einen Ausfluss hat und jeden, der an einem Toten unrein geworden ist. Haben Sie das gehört? Wenn Sie in der Nacht einen Samenerguss hatten, Sie müssen sich nicht melden. Dann musste man damals draußen bleiben, sonst wäre man gestorben. Und nicht nur zwei oder drei, sondern alle. Jeder. Sowohl Männer als auch Frauen sollt ihr hinausschicken. Vor das Lager sollt ihr sie hinausschicken. Das ist das Gesetz, hören Sie? Wenn Sie vor Gott als Richter stehen, dann stehen Sie vor der Vollkommenheit in Person. Dann sind Sie erledigt. Deswegen hat Gott das in die Bibel geschrieben, damit wir an unsere Grenzen stoßen. Und wir sagen, das ist doch unmenschlich. Wir haben hier drei verschiedene Formen der Unreinheit. Ein Aussätziger muss nicht einmal etwas tun. Er ist, wie er ist. Das ist eine passive Unreinheit. Ein Ausfluss ist eine aktive Unreinheit. Und jeder, der an einem Toten unrein geworden ist, also wenn ein Verwandter stirbt, wird durch seine Verbindung unrein. Sehen Sie also, wie die Sünde uns einholt? Wenn nicht durch eine Verbindung, dann durch eine Tat. Und wenn nicht dadurch, dann durch etwas, das wir sind. Das Beste, was wir tun können, ist also, unser Ich zu vergessen und Christus als unsere Gerechtigkeit anzunehmen. Und ich kann Ihnen eine Geschichte nach der anderen zeigen, in denen Jesus Wunder getan und Menschen geheilt hat, die zu ihm kamen, die Sünder waren. Alle waren Sünder. Und jeder empfing. Jeder, der zu ihm kam, empfing. Es gibt nur eine Art von Menschen, die nicht empfangen können. Das sind die Pharisäer. Und das zeigt uns, dass das Einzige, was Gottes Gnade und Gunst am Fließen hindern kann, nicht die Sünde ist. Wenn Sie die Sünde unter die Gnade stellen, dann wird die Gnade die Sünde verschlucken. Das Einzige, das Gottes Gnade daran hindern kann, in Ihrem Leben zu fließen, ist Selbstgerechtigkeit. Denn wenn Sie selbstgerecht sind, sagen Sie, Christus, geh beiseite, ich brauche dich nicht mehr als meine Gerechtigkeit. Ich bin selbst gut genug. Hören Sie mir zu und damit sagen Sie sich von ihm los. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Nicht, weil ihr sündigt, seid ihr losgetrennt von ihm. Weil ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid ihr aus der Gnade gefallen. Wir verwenden diesen Ausdruck aus der Gnade gefallen für Menschen, die sündigen, die moralisch gefallen sind und der Sünde nachgegeben haben. Aber eigentlich sagt Gott das nur über Menschen, bei denen von außen gesehen alles in Ordnung zu sein scheint. Sie sehen richtig aus, haben den richtigen Beruf, sagen die richtigen Worte auf die richtige Art und Weise. Sie wissen, wie man preist und jubelt. Aber Gott sagt, sie sind aus der Gnade gefallen. Wenn es darum geht, von Gott zu empfangen, können sie es nicht. Sie können bekennen, Anspruch erheben, ermahnen, binden. Aber in ihrem Herzen sind sie durch ihre Selbstgerechtigkeit in ihrer Ablehnung gefangen und wissen nicht, wie sie davon loskommen können. Selbstgerechtigkeit führt zu Verurteilung. Und Verurteilung ist ein Indikator, genau wie der rote Ausschlag bei den Masern. Es ist ein Symptom für etwas im Inneren. Das Fieber bedeutet, dass Ihr Körper eine Infektion bekämpft. Und was bedeutet Verurteilung? Dass Sie selbstgerecht sind. Hören Sie? Und Verurteilung tötet. Hiob war selbstgerecht. Das wird ihm ganz am Ende des Hiob-Buches bewusst. Und er sagt, Gott, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt und gehört, was andere über dich gesagt haben. Aber nun hat mein Auge dich gesehen und ich tue Buße in Staub und Asche. Und in den darauffolgenden Versen gab Gott Hiob alles zurück, was er gehabt hatte. Gott hatte Hiob das alles nicht geschickt. Aber Hiob war selbstgerecht. Und wenn wir selbstgerecht sind, kommt der Teufel und sagt, du hast nicht genug hiervon gemacht und du hast nicht genug davon gemacht. Selbst wenn sie etwas Gutes tun, haben sie nicht genug davon getan. Du hast nicht genug gebetet. Wenn sie sagen, ich habe heute eine Stunde gebetet, sagt er, andere beten drei Stunden. Ich lese jeden Tag ein Kapitel in der Bibel, andere lesen fünf Kapitel. Es ist nie genug. Und wenn sie etwas falsch machen, dann zeigt er natürlich auf sie und erinnert sie daran, gestern, heute, aber nicht in Ewigkeit. Wenn sie etwas richtig machen, sagt er ihnen, es sei nicht genug. Es geht immer nur um sie. Und wenn sie nur auf sich schauen und auf das, was sie können, dann hat er sie. Aber wenn sie ihm sagen, Teufel, es geht nicht um mich, siehst du den, der an der rechten Seite des Vaters sitzt? Er ist meine Gerechtigkeit, geh zu ihm. Dann weiß er, wieder einer aus der New Creation Church, den ich nicht kriege. Geben wir Jesus die Ehre, er hat alles vollbracht. Lange bevor die Krankheit in die Welt kam, lange bevor Adam und Eva alterten, lange bevor die Armut in ihr Leben kam, gab es die Sünde. Aber es ist mehr als das. Als Gott nach ihnen rief, hatten sie Angst vor ihm. Sie hatten Angst. Die falsche Art von Angst. Aber es ist mehr als das. Sie fühlten sich verurteilt. Woher wissen wir das? Weil sie sich mit Feigenblättern bedeckten. Haben Sie schon einmal Feigenblätter aus Israel gesehen? Sie sind groß. Schade, dass da keine Hand mit drauf ist, sonst könnten Sie das Verhältnis sehen. Es ist riesig. Sehen Sie, wie es Ihre Nacktheit bedeckt? Auf Hebräisch steht wörtlich in der Bibel, sie verwendeten es als Lendenschurz. Und Gott schaute hinab. Da war kein Blut. Gott will keine Salatsoße. Und dann lesen wir, dass Gott sie in Häute kleidete. Und dieses Mal steht hier auf Hebräisch das Wort für voll bekleidet. In Häute. Was heißt das? Gott war der Erste, der ein Tier opferte. Der Unschuldige stirbt für den Schuldigen, der Gerechte für den Ungerechten. Hören Sie, wenn sich der Mensch bedeckt, ist es nie genug. Man fragt sich immer, ob es ausreicht, um einen zu bedecken. Aber wenn Gott sich mit eigenen Händen darum kümmert, ist es perfekt. Gott hat seinen Sohn gesandt und sein Sohn hat alles vollbracht. Ihre Stellung vor Gott ist so gut wie ihr Opfer. Und wie heißt ihr Opfer? Und reicht das aus? Und wie? Halleluja! Was ist die Wurzel und der Grund für so viele Probleme? Manchmal gehen Ehen kaputt, weil der Mann und die Frau es nicht erkennen. Und wenn wir tiefer graben und fragen, wo liegt das Problem, dann sagt der Mann, sie ist anderer Meinung als ich. Ich weiß nicht, warum sie sich nicht unterordnet. Es ist ihre Schuld. Und sie sagt, es ist seine Schuld. Und dann graben wir noch tiefer und finden heraus, dass der Mann eigentlich Angst hat, dass er seine Familie nicht versorgen kann. Er liest zu viele schlimme Zeitungsmeldungen und schaut zu viele deprimierende Nachrichten. So bekommt er Angst. Und während er auf dem Heimweg ist, fällt er in eine Art Angstmodus. Warum? Weil er denkt, dass er selbst für seine Familie sorgen muss. Er muss das Geld heimbringen. Er ist der Mann. Er ist der Vater. Und er fängt an, sich zu verurteilen und zu denken, ich bin nicht gut genug für meine Familie. Ich kann ihnen nicht genug bieten. Ich bin ein elender Ehemann. Ich bin ein schlechter Vater. Ich sollte mehr Zeit für meine Kinder haben. Wenn er in dieser Selbstverurteilung steckt, muss sie nur etwas sagen und peng, ein kleines Wort genügt. Und schon eskaliert das Ganze. Und die Frau weiß gar nicht, was los ist. Liebe Frauen, wenn Sie wüssten, dass der Grund dafür Angst ist, dann wären Sie barmherziger. Aber es ist nicht nur Angst, sondern Stress. Ihr Mann steht unter Druck. Und weil er Sie liebt und Sie diejenige sind, die ihm am nächsten steht, lässt er das an Ihnen aus. Und es ist nicht einmal Stress, es ist Verurteilung. Er verurteilt sich selbst. Vor einigen Jahren hat mir Gott dieses Bild geschenkt. Schlechte Gewohnheiten, finanzielle Probleme, Krankheit. Das alles hat eine Wurzel. Die Welt sagt, dass viele Krankheiten durch Stress verursacht werden. So viel weiß auch die Welt. Aber wenn wir tiefer graben, stellen wir fest, dass der Grund für Stress Angst ist. Wenn wir Angst haben, sind wir gestresst. Und wir reagieren mit Flucht oder Angriff. So viel versteht auch die Welt. Es gibt in der Welt einige, die sagen, dass alles auf Angst zurückgeht und dass der Mensch lernen muss, die Angst durch Umdenken oder aus eigener Kraft zu überwinden. Aber Gott sagt, nein, die tiefste Wurzel von allem ist Verurteilung. Und wenn wir das Gesetz wieder einführen, bringen wir die Verurteilung wieder zurück. Und das gefällt dem Teufel. Kein Wunder, dass seine Diener ihr Aussehen gewechselt haben. Die Diener des Lichts mit ihren Werken der von Menschen gemachten Gerechtigkeit. Im Korintherbrief werden seine Diener Engel des Lichts genannt. Er hat seine Leute auf den Kanzeln. Und der Teufel gewinnt nirgends so viel Einfluss wie dadurch, dass er jemanden auf die Kanzel stellt. Das ist der schlimmste Ort. Denn jeder denkt, wenn etwas von der Kanzel kommt, dann muss es von Gott sein. und sie prüfen es nicht in der Bibel nach. Und dann hören sie Dinge wie, Gott sei gelobt. Denkt nur nicht, dass ihr eurer Sünde entkommen könnt. Sie wird euch einholen. Gott will, dass wir mit unseren Gedanken und unseren Augen und unseren Taten heilig sind. Es geht immer nur um uns, 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 uns. Und Jesus wird kaum einmal erwähnt. Wenn wir unsere Gedanken, unseren Willen und unsere Taten ohne Christus heiligen könnten, dann würden wir es tun. Und David hätte das schon lange gemacht. Es ist eine schwierige und schmerzhafte Lektion, die wir da lernen müssen. Jedes Mal, wenn wir selbstgerecht werden, hört die Gnade auf. Denken Sie daran. Und wo Verurteilung herrscht, kann die Gnade nicht fließen. Erinnern Sie sich an die Stelle, als Jesus die Jünger lehrte, wie sie Berge versetzen können? Da war Jesus auf dem Weg von Bethanien nach Jerusalem an dem Feigenbaum vorbeigekommen. Wenn Sie schon einmal dort waren, sind Sie auf der gleichen Straße unterwegs gewesen. Der Feigenbaum steht nicht mehr dort. Er wurde ja verflucht. Aber es stehen andere Feigenbäume da. Die Feige ist übrigens ein sehr interessanter Baum. Über den Winter verliert sie ihre Blätter. Aber sobald der Frühling kommt, treibt sie neue Blätter aus. Und in der Bibel steht, dass Jesus zu einem Feigenbaum ging und nach Früchten zum Essen suchte. Aber es steht auch da, dass es noch nicht die Zeit der Feigenernte war. Warum ging Jesus also zu dem Baum? In der Bibel steht, er hatte Blätter. Er hatte Blätter, aber keine Früchte. Warum verfluchte Jesus den Feigenbaum, wenn ja noch gar keine Erntezeit war? Er verfluchte ihn nicht, weil er wütend war. Er verfluchte ihn nicht, weil er die Beherrschung verlor. Er verfluchte ihn als Beispiel für uns. Feigenbaum, Blätter, aber keine Früchte. Er verfluchte ihn. Warum? Weil er nicht wollte, dass sich die Menschen täuschen lassen. Zum ersten Mal werden Feigenblätter bei Adam und Eva erwähnt, die sich damit bedeckten. Wofür stehen also Feigenblätter? Für Selbstgerechtigkeit. Und wenn sie selbstgerecht sind, dann kann der Glaube nicht fließen. Der Glaube kann nicht fließen. Das Gesetz ist Selbstgerechtigkeit. Und deswegen steht im Galaterbrief, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Im Gesetz geht es nicht um Glauben, sondern um Leistung. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Sobald es um ihre Leistung geht, funktioniert ihr Glaube nicht mehr. Wenn sie bekennen und glauben, ist das der Geist des Glaubens, den Gott sich für sie wünscht. Hören Sie mir zu. Dann haben wir den Geist des Glaubens. Ich glaube und deswegen bekenne ich. Ich glaube und bekenne. Einen solchen Glauben sollen Sie haben. Amen. Machen Sie sich keine Sorgen darum, was Sie tun sollen. Als Gott die Dunkelheit sah, sagte er nicht, ist das aber dunkel. Er sagte, es werde Licht. Und was tat er? Nichts. Oft genügt es zu glauben und zu bekennen. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz handelt. Ich sagte, die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht etwas aus. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz handelt. Das Gesetz ist nicht aus dem Glauben. Sie sind Gegensätze wie Wasser und Öl. Sie können sich nicht mischen. Wenn Sie selbstgerecht sind und selbst etwas leisten wollen, kann Ihr Glaube nicht fließen. Jesus lehrte uns zu glauben und zu sprechen. Glauben und auszusprechen. Gehen wir zurück zu Markus 11. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das ist der gleiche Geist des Glaubens, über den wir vor ein paar Wochen gesprochen haben. Ich glaube und deswegen spreche ich. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.